Herr Jesus Christus, danke dir, dass wir uns zu dir wenden dürfen, dass wir auf deine Worte hören dürfen, der du uns vergeben hast, wo wir ruhen dürfen. Wir wollen heute auf dein Gesetz hören, das donnert und uns verurteilt für unsere Sünden. Wir wollen, Herr, aber nicht dort bleiben, sondern auf diese Flut von deinem Blut sehen, die unsere Sünden reinwäscht. Und wir wollen dir wohlgefällig wandeln. Bitte, Herr, verändere du uns durch dein Wort. Amen. Warnung. Nach einer alten Tradition wird immer wieder aktuell eine gefährliche Waffe zu Gottesdiensten, zu Familientreffen und Arbeitsstellen mitgenommen. Diese Waffe ist klein und unscheinbar. Metalldetektoren können sie leider nicht entdecken. Doch nahezu jeder besitzt sie, obwohl sie unglaublich gefährlich ist. Ja, man kann sie auch als ein Werkzeug für etwas Gutes verwenden, aber auch schnell viel Übles damit anrichten. Sie kann Großbrände verursachen, Existenzen vernichten, schwer heilbare Wunden zufügen. Wovor warne ich? Vor der Zunge. Fast jeder hat sie und trägt sie gut versteckt mit sich. Aber wie tief sind die Wunden, die eine gehässige Bemerkung zufügt? Wie groß sind die Brände, die ein Gerücht verursacht? Wie gewaltig ist die Menge der Opfer von Rufmord? Und so kommen wir heute zu dem 9. Gebot in 2. Mose, Vers 16. Wir wollen uns das 9. Gebot in der Serie von den 10 Geboten anschauen. Der Titel der Predigt ist Lügen, Lästern und Verleumden. Und wir wollen uns 2. Mose 20, Vers 16 anschauen. Und dort heißt es, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Wir sind mitten in unserer Serie von den 10 Geboten. Wir haben uns die letzten Monate sie angeschaut, wie sie Gottes Heiligkeit widerspiegeln und angewendet sind auf das Leben der Israeliten. Die ersten 4 Gebote haben über die Beziehung mit Gott gesprochen und die nächsten 6 Gebote, wo wir bald zum Ende kommen, über die Beziehung zwischen den Menschen. Und ja, wir hatten uns das erste Gebot angeschaut, dass wir nur Gott anbeten sollen, nicht falsche Götzen. Beim 2. Gebot ging es darum, dass wir Gott richtig anbeten, auf die Art und Weise, wie es Gott gefällt. Beim 3. Gebot, dass wir mit allem, was wir sind, Gott ehren. Dass wir ihn nicht verunehren mit unserem Leben. Beim 4. Gebot, bekannt auch als das Sabbatgebot, ist, dass wir uns Zeit nehmen für die Gemeinschaft mit Gott. Und dann kamen die zwischenmenschlichen Gebote. Es ging um Eltern ehren und Autorität im Allgemeinen. Um nicht töten und Leben zu bewahren. Dann hatten wir uns angeschaut, dass wir nicht Ehe brechen sollen, dass wir treu sein sollen und gegen Lust kämpfen sollen. Letztes Mal hatten wir uns angeschaut, dass wir nicht stehlen sollen. Das war aber auch ein Aufruf zum rechten Umgang mit Geld und Besitz. Und heute kommen wir jetzt zum 9. Gebot, dass wir kein falsches Zeugnis geben sollen. Und ich möchte hier noch eine weitere Warnung aussprechen. Es hat in sich mit diesem Gebot. Ich denke, es ist einer der vernachlässigten von den 10 Geboten, wo wir uns nicht über die Reichweite dessen bewusst sind, wozu Gott uns hier auffordert. Es ist einer der Gebote, wie wir ganz schnell und leicht sündigen, weil die Zunge doch so schnell ist und so schnell Worte aus uns rauskommen. Und in der Zeit, wo ich mich vorbereitet habe, hat das auf jeden Fall eine große Auswirkung auf mich gehabt. Ich musste bei manchen Reden mich hinterfragen und fragen, warum ich das gerade gesagt habe und merken, dass es eine Sünde war, wo ich es vorher nicht gesehen habe. Und dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar auch für einige Bücher. Falls ihr eine Buchempfehlung haben wollt, dürft ihr gerne auf mich zukommen. Ich habe im deutschen Bereich tatsächlich nicht viel gefunden, außer Krieg der Worte. Ist ein ganz hilfreiches Buch, wo es ein bisschen darum geht. Aber ich kenne eins auf Englisch. Das fand ich sehr, sehr hilfreich, wer Englisch lesen kann. Heißt Resisting Gossip. Unglaublich hilfreich. Also wer Englisch kann, kann ich das ans Herz legen. Man kann es bei Amazon kaufen. Das will ich empfehlen. Und ich hatte einiges auch von Ihnen übernommen. Und so wollen wir uns das Gebot heute anschauen, dass wir kein falsches Zeugnis geben sollen. So wollen wir im ersten Punkt uns anschauen, worum es in diesem Gebot eigentlich geht. Was sagt das Gebot an sich aus? So heißt es ja in unserem Text 2. Mose 20, Vers 16, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Das Wort falsches Zeugnis spricht nicht darum, dass jemand nach vorne kommt und ein Zeugnis erzählt, dass er gläubig ist, aber gar nicht gläubig ist. Das ist nicht der Kontext, was hier damit gemeint ist. Falsches Zeugnis kommt aus dem Gerichtssaal. Es ist sozusagen ein Wort, das aus dem Gericht verwendet wurde, wo man eine Zeugenaussage gibt. Und was ist hier ein falsches Zeugnis? Damals im Kontext, wo Gott das zu den Israeliten gesprochen hat, war die Beweislast nicht durch Fingerabdrücke, DNA-Spuren oder Überwachungskameras herzustellen, sondern im großen Teil durch Zeugenaussagen. So heißt es in 5. Mose 19, Vers 15, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten wegen irgendeiner Schuld oder wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann, sondern auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Das heißt, es geht hier um Gericht und es mussten mehrere Zeugen sein, die gegen jemand aussagten, damit er verurteilt werden kann. Und ein falsches Zeugnis hier ist die höchste Form von Lüge. Warum? Ja, ein falsches Zeugnis ist nur, man sagt aus, ja, ich habe ihn gesehen, da und dort. Das ist gar nicht wahr. Aber die Folge ist, dass du schuldig wirst an der Hinrichtung eines Unschuldigen. Das ist nicht Nächstenliebe, sondern die höchste Form von Hass gegen deinen Nächsten. Du hast gegen jemand falsch ausgesagt und er wurde dafür verurteilt. Wir sahen das bei Jesus. Jesus wurde aufgrund von falschen Zeugen gekreuzigt. Das ist keine Kleinigkeit. Nicht so, oh ja, ich habe irgendwas falsch gesagt, sondern falsches Zeugnis wieder an den Nächsten zu reden, ist eine gewaltige Sünde. Und hier müssen wir aber auch verstehen, was heißt es, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Wer ist hier mein Nächster? Damit ist nicht nur dein Freund gemeint. Jesus beantwortet die Frage, wer mein Nächster ist, mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und da stellen wir fest, dass der Nächste wirklich derjenige ist, der in deiner Nähe ist. Nicht nur, den du magst und mit dem du gut befreundet bist. Du kannst nicht sagen, ja, den Hans-Peter, den darf ich belügen. Er ist nicht mein Nächster, sondern mein Feind. Und die Bibel verbietet ja nur falsches Zeugen gegen meinen Nächsten. So geht das nicht. Was hier damit gemeint ist, wirklich die Person, die um dich herum ist. Und vielleicht kannst du aber denken, puh, beim 9. Gebot, da bin ich fein raus. Ich musste noch nie vor Gericht aussagen. Und ich habe nie falsches Zeugnis abgegeben, aber ich muss dich leider enttäuschen. In der Bergpredigt bei Jesus haben wir gelernt, dass bei den 10 Geboten immer sozusagen die extremste Form von der Sünde ausformuliert ist. Wenn wir die 10 Gebote lesen, ist es sozusagen immer die höchste Ausprägung einer Art, also einer ganzen Art von Sünden. Zum Beispiel sagt Jesus, du sollst nicht Ehe brechen, ist in den 10 Geboten formuliert. Aber zeigt uns auf, dass dieses Gebot schon übertreten wird, wenn man nur die Frau seines Nächsten lüstern anschaut. Ehebruch ist die höchste Form, aber es beginnt beim lüsternen Gedanken. Jesus sagt auch, ihr wisst, dass geschrieben steht, du sollst nicht morden. Aber schon wenn wir zornig sind auf unseren Bruder, haben wir dieses Gebot übertreten. Und so ist es auch bei diesem 9. Gebot. Das 9. Gebot verbietet nicht nur falsches Zeugnis im Gericht, sondern es ist eine ganze Bandbreite an Sünden, die damit abgedeckt sind. Und wir dürfen sie uns nicht erfinden, welche Sünden damit abgedeckt sind, sondern wir müssen Rest der Schrift schauen. Zum Beispiel in 3. Mose heißt es, ihr sollt nicht stehlen und nicht lügen, noch einander betrügen. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, sodass du den Namen deines Gottes entheiligst. Ich bin der Herr. Und hier sind ein paar Sachen aufgelistet, die wir auch schon in den 10 Geboten haben, nicht stehlen. Und hier auch nicht lügen, betrügen und falsch zu schwören. Falsch schwören ist, wo man sagt, ja, ich schwöre bei Gott, ich habe es wirklich gesehen, dass er das und das gemacht hat oder ich habe es wirklich nicht gemacht. Das ist auch eine Form, also geht mit der Lüge Hand in Hand. Und was wir hier sehen sollen, also erstens, dass Lügen verboten wird in seiner allgemeinen Form und zweitens, dass wir damit etwas über Gott aussagen. Schaut mal in Vers 12. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, sodass du den Namen deines Gottes entheiligst. Durch Lügen können wir Gott entheiligen. Wenn wir als Christen genannt sind und für Wahrheit einstehen und wenn wir lügen, dann sagen wir damit, dass unser Gott ein Gott der Lüge ist. Wenn wir falsch schwören oder lügen, dann verunehren wir den Namen Gottes und sein Wesen. Und es ist interessant in Johannes 8, Vers 44, wie der Satan dort beschrieben wird. Dort heißt es, wo Jesus den Pharisäern spricht, er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der, also der Teufel, war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er, also der Teufel, ist ein Lügner und der Vater derselben. Das ist das absolute Gegenteil zu Gott. Gott ist ein Gott der Wahrheit und Satan, der Teufel, er ist ein Lügner und ein Vater aller Lügner. Also er ist die Quelle für alle Lüge. Jedes Mal, wenn wir eine Lüge verbreiten, sind wir Satan ähnlicher als Gott. Wir stellen uns auf die Seite Satans. Und deswegen ist es keine Kleinigkeit, oh, ich habe einfach nur eine Unwahrheit gesagt, sondern es steht viel auf dem Spiel, nämlich die Ehre Gottes. Und so heißt es in 4. Mose 23 von Gott ganz direkt, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Lüge ist Gott vollkommen fremd. Nicht mal 0,001% Lüge ist in ihm. Aber wisst ihr, was das auch bedeutet? Als Jesus auf der Erde, als Mensch und Gott gleichzeitig ein vollkommenes Leben gelebt hat, kam keine einzige Lüge aus seinem Mund. Keine Notlüge, keine weiße Lüge, keine Halbwahrheit. Weil in Gott ist keine Lüge. Jesus konnte nicht lügen. Und er ging alle Herausforderungen, die wir als Menschen haben können, durch. Aber es war kein einziges Mal notwendig, dass er eine Lüge sagen musste. Manchmal haben wir eine Ausrede, oh, es geht nicht anders. Nein, es geht immer anders. Jesus hat es bewiesen. Er ist durch alle Schwierigkeiten gegangen, die wir Menschen gehen können. Und musste kein einziges Mal auch nur eine Notlüge rausbringen. Und so ist Jesus unser Vorbild und unser Standard. Wenn Jesus nie gelogen hat, dann müssen wir auch nie lügen. Es gibt keine Situation, in der es notwendig wäre. Aber jetzt hier müssen wir auch verstehen, was ist Lüge und was ist nicht Lüge? Lüge ist immer, wenn wir etwas weitergeben, wovon wir überzeugt sind, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Aber ein paar Aspekte, über die ich kurz mit euch sprechen will, die nicht immer Lüge sein müssen. So ist Schweigen nicht immer eine Lüge. Jesus hat bei seiner Anhörung dem Hohepriester nicht geantwortet. Aber er hat damit nicht gelogen. Er hat sich bewusst entschieden, hier auf diese Frage keine Antwort zu geben. Ironie ist auch nicht immer Lüge. Vor allem, wenn man sie mit Humor bringt. Man sagt damit das Gegenteil, um etwas zu betonen. Zum Beispiel Hiob sagt, ironisch zu seinen Freunden, wahrlich, ihr seid die rechten Leute und mit euch wird die Wahrheit, Weisheit aussterben. Das sagt er ironisch, also er beschwert sich über sie, dass sie keinen guten Ratgeber sind und gar nicht weise sind. Aber sagt es ironisch und sagt, mit euch wird die Weisheit aussterben. Also wenn ihr tot seid, gibt es keine Weisheit mehr auf der Erde, sagt er in dem Sinne. Ich meine, wir müssen hier auch unterscheiden von Ironie und Sarkasmus, weil Sarkasmus ist Ironie vermischt mit Bitterkeit. Also das ist tatsächlich immer eine Sünde. Sarkasmus ist voller Bitterkeit und nicht rechtens. Was wir auch feststellen müssen, dass eine Übertreibung nicht immer eine Sünde ist. Eine Übertreibung kann zur Betonung dienen. Wenn du sagst, ich habe eine Ewigkeit gebraucht, um das und das fertig zu machen, die Flecke wegzuwischen, dann ist es keine Lüge, weil du hast keine Ewigkeit gebraucht, sondern du betonst, dass es einfach eine lange Aufgabe war. Oder Jesus sagt, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Er verwendet eine Übertreibung. Also es ist unmöglich, einen Balken im Auge zu haben. Aber deutet darauf hin, wie groß es ist. Also Übertreibungen sind nicht immer Lüge. Es ist auch keine Lüge, aus Versehen falsche Informationen weiterzugeben. Du hast irgendeine Information bekommen und oder irgendwie eine Zahl falsch gelesen und gibst etwas weiter. Es ist nicht, dass du gleich dich der Lüge schuldig gemacht hast. Aber hier müssen wir feststellen, dass wir, also es ist nicht immer eine Lüge, es aber trotzdem eine Lüge sein kann. Man kann durch Schweigen oder Übertreibung tatsächlich lügen. Aber wir müssen feststellen, dass es nicht immer automatisch eine Lüge ist. Und hier möchte ich euch eine Anwendung mitgeben. Hüte dich vor Ausreden zum Lügen. Wir als Menschen, wir wollen, also wir wissen, dass wir nicht lügen sollen, aber unser sündiges Herz ist dazu geneigt, eine Ausrede zu finden, warum es doch erlaubt sein könnte, in diesem meinem Fall, weil ich bin ganz besonders und ich darf das. Ich will euch warnen, es gibt keine weißen Lügen. Notlügen sind auch Lügen. Halbwahrheiten sind ganze Lügen. Okay, vielleicht fragst du dich jetzt in diesem Kontext, ist es eine Lüge, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht und ich ihm gerade einfach nicht alles erzählen kann? Heute im Gottesdienst fragt dich jemand, wie geht's dir? Und es geht dir gerade gar nicht gut, aber du kannst es nicht alles erzählen. Dann will ich dir ermutigen, sag nicht alles gut. Obwohl gar nichts gut ist. Wir müssen nicht in diesem Kontext eine Lüge bringen. Du weißt, dass es nicht der Wahrheit entspricht und der andere wird es wahrscheinlich auch merken, weil mit deinen Worten sagst du alles gut, mit der Mimik aber das Gegenteil. Es bringt nichts, da eine Lüge zu sagen. Wir dürfen da ehrlich und offen antworten, ohne alles zu erzählen. Wir können da antworten zu sagen, Gott ist gnädig oder Gott trägt durch oder vielleicht auch nur es geht. Oder ich mag es, mir geht's besser, als ich es verdient habe. Das sind Wahrheiten, die wir sagen können, ohne immer vielleicht in jedem Moment alles zu antworten. Wir müssen nicht immer alles sagen, weil es ist nicht eine Halbwahrheit, wenn wir nicht alles sagen, sondern sagen, deutlich machen, dass wir nicht alles sagen können und wollen. Aber wenn du ein Auto verkaufst und alles auflistest, was gut ist, aber nicht erwähnst, dass es genauso viel Öl wie Benzin frisst, dann ist es eine Halbwahrheit und es ist eine Lüge. Auch an die Schüler hier. Abschreiben ist eine Lüge. Ich hoffe, ihr habt das häufig genug von euren Eltern gehört. Du lügst dem Lehrer etwas vor, dass du etwas weißt, was du gar nicht weißt. Und du lügst auch, indem du deinen Namen auf den Test schreibst, wenn es eigentlich der Test von deinem Nachbar ist oder von deinem Spickzettel. Das ist auch eine Lüge. Du hättest vielleicht den Namen von deinem Nachbarn aufschreiben sollen, von dem du abgeschrieben hast, dann wäre es noch eine weniger Lüge. Aber ja. Also abschreiben in allen Fällen ist nicht korrekt und gibt keine Ausreden dafür. Und vielleicht habt ihr auch mal euch darüber Gedanken gemacht, ja, die Hebammen in 2. Mose, die haben auch doch gelogen, um die männlichen Kinder der Israeliten vor dem Pharao zu retten. Oder die Hure Rahab, sie hat doch auch gelogen. Aber ich will dich ermutigen, hüte dich vor Ausreden zum Lügen. Es kann sein, dass du diese Geschichte verwendest, um deine Lüge zu rechtfertigen. Erstens musst du feststellen, dass deine Lage mit der Lage von den Hebammen nicht vergleichbar ist. Du musst gerade keinen Massenmord abwenden. Und du willst nur dein Gesicht wahren und versuchst, eine Lüge zu rechtfertigen. Das ist nicht okay. Zweitens müssen wir im Alten Testament feststellen, dass es nur Beschreibungen sind von dem, was passiert ist. Es sind keine Vorschreibungen, wie du handeln sollst, sondern eine Beschreibung. In der Bibel wirst du nie ein Gebot finden, dass du lügen sollst. Wir finden nur Beschreibungen, wo Leute gelogen haben. Und ein wichtiges Prinzip bei der Bibel ist, Beschreibungen sind nicht vorschreibend. Nur weil etwas beschrieben wird, ist nicht gleich eine Erlaubnis oder ein Gebot. Und selbst wenn etwas beschrieben wird, was ein gottesfürchtiger Mensch gemacht hat. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Es wird über ihn gesagt. Du darfst aber nicht eine zweite und eine dritte Ehefrau dir nehmen. Auch wenn es direkt nicht im Text bei ihm verurteilt wird, dass er mehrere Frauen hatte. Also es ist eine beschreibende Situation, nicht eine vorschreibende. Und ja, ich bin mir bewusst, dass dieses Thema noch viel, viel breitere ethische Herausforderungen hat. Wenn ihr Fragen dazu habt, können wir gerne darüber reden. Wir wollen jetzt können nicht in alle Details diesbezüglich gehen. Aber ich will dich davor warnen, hüte dich vor Ausreden zum Lügen. Wir Menschen suchen gerne Ausreden davor. Hüte dich davor. Kommen wir zum zweiten Punkt, lästere nicht. Die Bibel bleibt nicht beim Verbot vom Lügen stehen. Es ist interessant, als ich mir all die Stellen angeschaut habe, im Kontext von Lügen und falschem Zeugnis kommt eine ähnliche Gruppe von Sünden immer wieder vor, nämlich Lästern und Verleumden. Diese Sünden sind irgendwie eng miteinander verbannt. Lass uns mal sie anschauen. Jesus spricht in Matthäus 15 davon, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, also so ein bisschen fast die 10 Gebote durchgehend hier, und dann falsche Zeugnisse, das, was wir uns gerade angeschaut haben, und die nächste Sünde ist Lästerungen. Und Lästerungen gibt es in unterschiedlichsten Farben und Formen und die doch alle miteinander etwas zu tun haben. Die erste Form von Lästern ist, Worte zu verdrehen. Also wir sprechen die Unwahrheit und lästern über andere, wenn wir die Taten und Worte von anderen in einem schlechten Licht dastehen lassen. Sprüche 18, Vers 17 warnt davon. Wer sich in einem Prozess zuerst verteidigen darf, hat Recht. Doch dann kommt der andere und forscht ihn aus. Also im Kontext geht darum, wenn der Erste etwas von erzählt, oh, der hat mir das und das angetan und so böse war er zu mir, und dann scheint alles recht und logisch. Und dann fragt man den anderen, wie die Situation eigentlich wirklich war und stellt fest, oh, es war doch ein bisschen anders. Ich las jetzt von einer Geschichte, mit dem Gottesdienst wird zum Gebetsanliegen aufgerufen für eine junge Dame. Es heißt, dass die Eltern sie rausgeschmissen hatten und sie, die einzige Bleibe, die sie gefunden hat, war bei ihrem Freund. Und dass wir für sie beten dürfen, dass die Eltern so schlimm sind, dass sie rausgeschmissen haben. Und dieses Gerücht, also man hat in der Gottesdienst dafür gebetet, schien logisch. Das Gerücht verbreitet sich, stellt sich raus, dass es gar nicht der Wahrheit entspricht. Sie ist von zu Hause weggelaufen, es wollte mit ihrem Freund zusammenleben und hat dieses Gerücht verbreitet, dass ihre Eltern sie rausgeschmissen haben. Und das ist ein ähnlicher Fall. Wir müssen uns hüten davon, Worte zu verdrehen. Dass wir Geschichten so erzählen, dass wir die Helden sind und die anderen die Bösewichte. Und wir sind so richtig gut darin. Also wir erzählen aus unserer Perspektive, unsere ganzen positiven Sachen betonen wir, die ganzen negativen Eigenschaften von dem anderen betonen wir und verdrehen die Worte und Tatsachen. Wenn wir Geschehnisse so zusammenfassen, dass sie uns ins gute Licht stellen. Aber auch, wenn wir die schlechtmöglichste Motivation annehmen für die Taten von anderen. Wir sagen, was er getan hat und geben dem Zuhörer gleich eine Erklärung, warum er es getan hat. Und wir sind so gut darin. Also wir wissen immer ganz genau, was der andere, warum er es getan hat. Er hat mich nicht gegrüßt, weil er böse auf mich ist. Aber eigentlich wissen wir das gar nicht. Das ist auch eine Form der Lüge und verunehrt Gott. Dann spricht auch die Bibel über das Verleumden viel. Zum Beispiel in Sprüche 18, Vers 8. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen. Sie dringen in die verborgenen Kammern des Inneren. Was ist ein Verleumder? Es kommt von dem deutschen Wort, also das deutsche Wort, nicht das hebräische Wort. Das deutsche Wort Leumund kommt, also bedeutet so viel wie der Ruf, den man hat. Also ursprünglich von Lautmund. Leumund ist sozusagen die Form davon. Leumund ist der Ruf, den man hat. Also wie die anderen Leute über dich denken. Und wenn ich jemand verleumde, dann zerstöre ich seinen guten Ruf. Ich gebe einer Person einen schlechten Ruf. Und das ist, was Verleumden ist. Und warum ist der Ruf wichtig? Wenn du heute durch einen Brand, durch einen Unfall, irgendwas, all dein Hab und Gut verlieren würdest, dann würden dir bestimmt deine Freunde helfen, neue Wohnung, neue Sachen, neue Kleidung zu beschaffen. Du könntest langsam wieder alles aufbauen, was du verloren hast. Aber wenn du deinen Ruf verlierst, dann ist es unglaublich schwierig, ihn aufzubauen. Wenn dein Ruf zerstört wird durch Böswilligkeit von anderen, hast du es echt schwer. Und trotzdem warnt uns Sprüche, also und gerade deswegen warnt uns Sprüche davor, vor den Worten des Verleumders. Weil wie werden sie beschrieben? Sind wie Leckerbissen. Ich weiß nicht, was für euch Leckerbissen sind, was so Sachen sind, die für euch unwiderstehlich sind. So eine Schüssel von diesen Picobellos, diesen kleinen Haribos, oder also bei mir sind es Reese's auf jeden Fall, die, also wenn es die gibt, dann sind sie in großer Gefahr vor mir. Stellt euch mal vor, dieses Leckerbissen, was ihr am liebsten magt. Und so sind die Worte des Verleumders. Oh, es macht Spaß zuzuhören, was der andere so Schlechtes gemacht hat. Es ist interessant. Kennt ihr das, man irgendwie in Gesprächen, du hörst jemand was erzählen und auf einmal hörst du dazu, du willst wissen, was der andere so angestellt hat. Es fühlt sich gut an, von dem anderen Schlechtes zu hören. Es ist echt eine Beschreibung von gefallenen Menschen. Wir lieben es, Schlechtes über unseren Nächsten zu hören, anstatt das Gute. Das ist, was Verleumden ist. Und hier möchte ich mal ganz kurz, bevor wir weitergehen, zwischen ein paar Worten unterscheiden und euch ein paar Definitionen mitgeben. Sie überlappen sich sehr, aber vielleicht hilft euch, wenn wir darüber nachdenken. Verleumden bedeutet so viel wie, dass man bewusst Übles über jemand verbreitet. Also ich erzähle etwas Schlechtes über meinen Bruder, meine Schwester. Das ist, was Verleumden ist. Lästern ist sehr ähnlich dazu. Nur Lästern hat die, dass es hinter dem Rücken der Person passiert. Also man redet hinter dem Rücken einer Person, ohne dass sie es mitbekommt, Schlechtes über sie. Also die beiden Sachen sind auf jeden Fall überlappend, aber dennoch unterschiedlich. Üble Nachrede ist auch tatsächlich nach dem deutschen Gesetz verboten und strafbar. Bedeutet so viel wie, dass man unbeweisbare Wahrheiten verbreitet. Also ein bisschen eine geringere Form im deutschen Gesetz auf jeden Fall. Unwahrheiten. Unbeweisbare Unwahrheiten. So, ja. Man behauptet etwas, was gar nicht bewiesen werden kann. Das ist eine üble Nachrede. Und eine Beleidigung ist auch sehr damit verbunden, aber das ist meistens direkt ins Angesicht. Verleumden, man spricht Schlechtes über jemand, lästern ist hinter seinem Rücken und beleidigen ist, wenn man ihm ins Angesicht das sagt. Das ist sozusagen diese Abgrenzungen. Aber die Bibel warnt so sehr vom Verleumden. Es ist keine Kleinigkeit. Es ist eine schreckliche Sünde, die Gott hasst. Psalm 101. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich vertilgen. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. Wisst ihr, Verleumden tötet drei Personen. Denjenigen, der spricht, denjenigen, der zuhört, und denjenigen, über den gesprochen wird. Verleumden ist eine große Sünde. Ups, nee, zurück. Aber genauso auch Lästern und das Verbreiten von Gerüchten. Es ist eine Zwillingsschwester. Manchmal kann man sie gar nicht miteinander unterscheiden. Und dennoch möchte ich mit euch ein bisschen mehr darüber nachdenken. 2. Korinther 12, Vers 20. Heißt es, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünschte. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr es nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, das, worüber uns wir gerade Gedanken gemacht haben. Und dann, ein besonderes Wort, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen. Verbreitung von Gerüchten ist das, was Lästern wir meinen. Was ist Lästern? Lästern ist Schlechtes zum Schaden der Person hinter ihrem Rücken zu reden. Das ist also eine Definition, die ich gelesen habe und sehr gut fand. Und es hat drei Elemente. Also erstens der Inhalt. Man erzählt, dem und dem ist das und das passiert. Oder der und der hat das und das gemacht, gesagt, getan. Also man erzählt etwas Schlechtes über eine Person. Und hier ist es wichtig zu beobachten, dass es nicht eine Lüge sein muss. Man kann nicht sagen, ich habe nicht gelästert, ich habe nur die Wahrheit gesagt. Doch, es kann auch genauso gut, wenn man die Wahrheit erzählt, was der andere gemacht hat, also Schlechtes gemacht hat, weil es gibt noch zwei weitere Sachen, die in dieser Definition mit dabei sind. Die Motivation, wenn man Schlechtes zum Schaden der Person redet. Wenn du ungute Sachen, die Person getan hat, weitererzählst, um der Person zu schaden, dann ist es Lästern. Und Lästern hat eben noch einfach besondere Betonung, dass es hinter dem Rücken von jemand passiert. Weil meistens will man das der Person nicht, während sie da ist, vorher erzählen, sondern aus einem bösen Herzen verbreitet man Gerüchte, seien sie wahr oder unwahr, sind es trotzdem Gerüchte. Um einfach das ein bisschen durchzuarbeiten, möchte ich mit euch 5 Arten von Personen durcharbeiten, die lästern. Also 5 Arten, vielleicht findet ihr euch beim einen oder anderen wieder. Es gibt 5 Charaktere von Lästermäulen. Der erste ist der Spion. Er will alles wissen. Jede Neuigkeit, die er mitbekommt, ist ein Edelstein in seiner Sammlung. Man möchte einfach alles mitbekommen und wissen. Spione sind oft motiviert von dem Wunsch nach Macht. Sie möchten jemand sein, der die Sachen zuerst weiß. Sie möchten derjenige sein, der diese spannende Neuigkeit zuerst wusste. Dann gibt's den Brummbär. Das hebräische Wort für Verleumder in Sprüche 16, Vers 28 kommt von dem Wort murren. Also es ist sehr verwandt mit diesem Wort murren. Also das Wort murren, so wie das Volk Israel in der Wüste gemurrt hat. Der Brummbär, der kritisiert jeden und alles. Der hat das falsch gemacht, der hat eine falsche Entscheidung getroffen, er hat das falsche Auto gekauft, die falsche Frau geheiratet und so weiter. Brummbären sind oft motiviert von Neid. Sie sind neidisch auf andere und wollen es nicht gönnen, also kritisieren sie alles und jede Entscheidung hinter dem Rücken der Person zu ihrem Schaden. Dann gibt's den hinterhältigen Heuchler. Er lächelt dich an, aber kaum bist du weg, zieht er dich durch den Dreck. Es muss nicht immer eine Lüge sein bei ihm. Nein, er erzählt von deinem Versagen, deinen peinlichen Momenten. Und ein Motiv dabei ist oft Rache. Er möchte zurückzahlen. Er möchte sich an dir rächen, also erzählt er immer wieder Schlechtes über dich. Dann gibt's den Mitläufer. Alle lästern, also macht der Mitläufer mit. Er will dazugehören. Also erzählt er auch diese anvertrauten Sachen, die ihm erzählt wurden. Und oft geht's dann so. Erzählt das nicht weiter. Aber so und so hat mir gestern gesagt, dass sie Punkt, Punkt, Punkt. Möchte auch dazugehören, mit dabei sein, bekannt sein. Und dann ist die fünfte Person, ist die Plaudertasche. Oder synonym ist die Kaffeetante. Sie hat nichts zu tun, als zu quatschen. Gerüchte verbreiten ist spannend. Spannender als alles andere, was sie tut. Paulus warnt tatsächlich vor ihr, und ich möchte die Stelle mit euch lesen. 1. Timotheus 5, Vers 13. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen. Und nicht nur untätig sind, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein und sie reden, was sich nicht gehört. Einer hat mal gesagt, Menschen, die nicht mit Gott sprechen, stehen gerne zusammen und klatschen miteinander. Gutes kommt dabei nicht heraus. Man will einfach über die anderen reden, weil es sonst nicht anderes zu tun gibt. Sie sind neugierig, sie wollen alles wissen, sie sind geschwätzig und reden, was sich nicht gehört. Und jetzt stellst du dir die Frage, vielleicht darf man nie über die Sünden von anderen reden? Darf ich nie etwas, also müssen wir mal wie ein Strauß sein, unseren Kopf in den Sand stecken und nichts mitbekommen, was um uns herum passiert? Es ist immer lästern, wenn ich hinter dem Rücken von anderen spreche. Hierbei müssen wir bei der Definition bedenken, dass Lästern zum Schaden des Nächsten ist. Also wenn ich hinter dem Rücken von jemand anderes zu seinem Schaden rede, dann ist es Lästern. Und da müssen wir uns die prüfende Frage stellen. Spreche ich mit jemandem über die Sünde von jemandem, damit wir einen Plan machen, wie wir der Person helfen? Oder wie wir jetzt dafür beten können, dass wir etwas tun? Dass ich Weisheit habe, wie ich mit der Situation umzugehen habe und dass ich den nächsten richtigen Schritt mache? Oder reden wir nur darum, weil es Spaß macht, über die Sachen zu reden? Weil ich endlich will, dass alle wissen, wie schlecht die Person war. Also an mich, der hinterhältige Heuchler. Und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, bevor wir über die Sünden von anderen reden, ist es notwendig, dass ich es weitererzähle? Wird es der Person helfen, wenn ich mit anderen darüber rede? Weil es gibt die Momente manchmal. Manchmal sind Sachen so groß und man ist vollkommen überfordert mit der Sache, dass man Weisheit und Rat suchen soll. Aber wir müssen die Frage immer positiv beantworten können, dass es absolut notwendig ist und es keinen anderen Weg gibt. Und hierbei müssen wir auch bedenken, dass nicht nur Lästern das Reden eine Sünde ist, sondern auch auf Geschwätz zu hören ist auch eine Sünde. Sprüche 17, Vers 3 sagt, dass Klatsch und Tratsch anzuhören auch eine Sünde ist. Ein Boshafter horcht auf falsche Mäuler und ein Lügner leiht verderblichen Zungen sein Ohr. Das ist tatsächlich der beste Weg, um selbst ein Lästermaul zu werden, ist gerne Lästerung zuzuhören. Na, es ist ein Boshafter, also es ist, wie die Person ist, sie horcht auf falsche Mäuler. Und ein Lügner, der zum Lügner geworden ist, der horcht selber, also gibt sein Ohr verderblichen Zungen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wo wir zuhören und wem wir unser Ohr leihen. Wenn dir Lästerung zugetragen werden, dann lass es nicht zu. Es gibt unterschiedliche Momente in unterschiedlichen Beziehungen, wie wir unterschiedlich reagieren können. Man kann sich entweder davon entfernen oder die Person bewusst ansprechen und sagen, stopp, weißt du eigentlich, was du redest? Tust du es zum Guten der Person? Vielleicht bevor sie weiter redet, könnt ihr zusammen, ja lass uns doch zusammen für die Person beten, bevor wir weiter darüber reden. Also wir dürfen nicht einfach nur, ja ich werde Lästerung im Raum stehen, sondern es sind schlimme Sünden. Und wo wir uns auch prüfen müssen, ist, wie wir ungeprüfte Gerüchte weiterverbreiten. Auf YouTube gibt es dieses eine Video, das dieses und jenes behauptet. Du hast dich gar nicht dessen Richtigkeit überzeugt. Du hast nicht geprüft, ob der Sprecher, der das da verkündigt, zuverlässig ist oder selbst die Fakten geprüft. Stellst es in deinen Status und du machst dich das Lästern schuldig. Das ist eine Sünde. Selbst von unseren öffentlichen Rechten oder irgendwelchen alternativen Newsblogs, da werden Lästerungen verbreitet. Man muss nur mal die Gerichtsurteile dazu anschauen. Sie verbreiten eine Lüge, ganz öffentlich, das geht durch alle Medien. 2-3 Jahre später werden sie dann dafür verurteilt und müssen das auf der Webseite korrigieren, was sie da falsch gesagt haben. Aber die Lüge ist schon in der Welt. Ich fand es in diesem Kontext sehr hilfreich, wie der Heidelberger Katechismus das Thema zusammengefasst hat. Also wo er darüber, also das Heidelberger Katechismus ist so ein Frage und Antwort und beantwortet die Frage nach dem, was das 9. Gebot von uns fordert. Und dort heißt es: Ich soll gegen niemanden falsches Zeugnis geben, niemanden seine Worte verdrehen, nicht hinter seinem Rücken reden und ihn nicht verleumden. Ich soll niemanden ungehört und leichtfertig verurteilen helfen und alles Lügen und Betrügen als Werke des Teufels bei Gottes schweren Zorn vermeiden. Vor Gericht und in all meinem Tun soll ich die Wahrheit lieben, sie aufrichtig sagen und bekennen und auch meines Nächsten Ehre und guten Ruf nach Kräften retten und fördern. Vor allem den letzten Punkt will ich hier betonen. Und auch meines Nächsten Ehre und guten Ruf nach Kräften retten und fördern ist die positive Seite von dem 9. Gebot. Und eine Anwendung will ich euch mitgeben. Schütze den Ruf deines Nächsten. Der beste Weg, mit Lästern aufzuhören, ist es, Gutes über deinen Nächsten zu reden. Nicht gerne Schlechtes zu reden, sondern die positiven Seiten zu verbreiten. Den guten Ruf deines Nächsten zu fördern. Ihn immer im besten Licht dastehen zu lassen. Wir können nicht einfach mit dem Lästern aufhören und so, ich rede nie wieder, Mund zu, kein einziges Wort aus meinem Mund. So funktioniert das nicht. Sondern der richtige Weg ist dieses Ablegen und Anlegen, dass wir Gutes über unseren Nächsten reden. Eine Familie hatte in ihrem ein Dekoschild bei sich im Wohnzimmer. Dort stand drauf: Willkommen ist bei uns jedermann, der über andere schweigen kann. Wir müssen wissen, wo wir schweigen, wo wir den Ruf unseres Nächsten nicht zerstören. Und vielleicht hier eine kurze Anwendung auch zu Eltern. Eltern, lästert nicht über eure Kinder. Wisst ihr, ihr müsst nicht alle peinlichen Geschichten von euren Kindern erzählen, nur um eure Gäste zu unterhalten. Das ist, denke ich, eine Sache, wo wir als Eltern besonders leicht sind und geneigt sind zu fallen. Die Kinder, sie schämen sich in Grund und Boden und wir wollen diese und jene Sache erzählen. Lasst uns den guten Ruf unserer Kinder fördern. Das Positive und Gute von ihnen erzählen. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Dann wollen wir ganz kurz uns anschauen, was machen wir nun? Also ich bin von den letzten zwei Punkten verurteilt worden durch das Gesetz. Aber wenn wir hier stehen bleiben, dann sind wir elende Menschen. Wenn wir erkannt haben, dass wir Lästerer sind, dann dürfen wir zum Herrn kommen und unsere Sünde bekennen. Das ist der erste Schritt. Dass wir nicht Lästerung und Verleumden und Lügen rechtfertigen, sondern dass wir die Sünde anerkennen. Psalm 141, Vers 3. Herr, stelle eine Wache an meinen Mund, bewahre die Tür meiner Lippen. Dass wir Gott darum beten, dass er uns vergibt und dass er uns hilft. Weil eine Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man sie wälzt, umso größer wird sie. Wir müssen sie so schnell wie möglich aus der Welt schaffen, indem wir die Sache vor Gott bekennen, indem wir die Sache vor den Menschen bekennen und uns darum bemühen, das Gute zu machen. Und Jesaja 6 gibt uns so viel Hoffnung. Jesaja 6 ist das Kapitel, wo Jesaja die Heiligkeit Gottes sieht, die Herrlichkeit Gottes. Wo dann die Seraphim um ihn herum sind und sie zurufen, heilig, heilig ist der Herr Zebaut. Was ist seine Reaktion auf diesen Moment? Vers 5, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Als Jesaja die Herrlichkeit Gottes sieht, ist die erste und größte Sünde, die ihm bewusst sind, dass er unreine Lippen hat und dass die Menschen um ihn herum genauso unreine Lippen haben. Und das bringt ihn zur Verzweiflung, weil er weiß, dass seine Lippen ihn in die Hölle bringen werden. Er hat Gottes Heiligkeit und Reinheit und Perfektion gesehen und sieht seine eigene Sündhaftigkeit. Und wisst ihr, das ist ein guter Moment. Es ist ein guter Moment, daran zu verzweifeln, wie viel wir sündigen. Aber Gott in seiner Gnade lässt es nicht dabei stehen. Es schaut Vers 6 und 7. Da flog einer der Seraphim zu mir und hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, und berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Unsere Hoffnung ist, dass Christus für unsere Schuld bezahlt hat, dass unsere Schuld gesühnt ist. Dann dürfen wir unsere Lippen zum Guten verwenden. Und Jesaja wird dann berufen zum Propheten, dass er Gottes Botschaft verkündigt. Nicht unreine Worte in seinem Mund sind, sondern Gottes Worte. Und ich möchte euch ermutigen, gehe den geraden Weg. Es gibt keinen kürzeren Weg zu einem gelingenden Leben als die Wahrheit. Jede Abkürzung, jede Lebenslüge, so bequem sie auch erscheinen mag, wird sich immer zu einem Unweg entwickeln. Es gibt keinen kürzeren Weg als die Wahrheit. Jede Lüge ist ein Umweg. Jesus sagte, nehmt auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und so haben wir heute gesehen, was das 9. Gebot beinhaltet. Lügen, lästern und verleumden. Wir haben gesehen, dass wir uns von der Lüge fernhalten sollen, weil Gott ein Gott der Wahrheit ist. Dass wir keine Unwahrheiten über unseren Nächsten verbreiten sollten. Und die schlechten Sachen, die tatsächlich passieren, wir sie nicht zum Schaden verbreiten. Und letzten Punkt haben wir gesehen, dass wir uns auf Gott und seine Wahrheit ausrichten sollen, dass uns die Wahrheit frei machen wird. Und ich möchte Gott um Gnade darum bitten und bitte euch, mit mir aufzustehen, betet noch mit uns. Herr Jesus Christus, ich bitte dich um Gnade. Du siehst, Herr, wie viele Sünden wir in dieser Woche begangen haben. Sie sind dir nicht verborgen. Uns sind sie manchmal verborgen, manchmal merken wir es gar nicht. Du siehst sie alle und ich bitte dich, Herr, dass dein Wort, das wir gerade gehört haben, in unseren Herzen wirkt, dass es uns von der Sünde überführt und dann uns aber zu dir führt, Herr, in deine Arme, Herr. Wir verdienen es nicht, dass du uns vergibst. Und wir bitten dich darum, Herr, dass du uns verdienst, Herr, weil du es versprochen hast, weil du Jesus Christus schon für unsere Sünden bezahlt hast, Herr. Danke dir, Herr, dass du gerne vergibst und deswegen bitten wir dich darum. Wir wollen dir zur Ehre leben und deinen Namen verherrlichen. Amen.